Ja, wir haben jetzt eine ganze Woche Geisttraining hinter uns. Einen großen Teil allein zu Hause, teilweise im Austausch mit jemandem, teilweise eben aber auch allein in seinem Alltag. Das heißt, ja, ich bin gespannt, heute ein bisschen zu hören, wie es für die Einzelnen war. Es ist eine ganz schöne Reise, die wir da hinter uns haben, durch diese bisher 7 Verse. Einer fehlt uns ja noch. Also eine ziemlich lange Reise, die wir da hinter uns haben, mit ziemlich viel Anregungen und ziemlich viel Praxisvorschlägen, die wir da so zu verdauen hatten. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Und vielleicht haben manche es auch nicht bis Vers 7 geschafft, sondern merken irgendwann, das reicht mir irgendwie so, ne? Wir sind vielleicht bei Vers 2 oder 3 stecken geblieben und merken, das reicht mir jetzt an Material und mehr kann ich jetzt auch nicht verdauen. Und das ist auch in Ordnung. Ja, man kann auch mit einem dieser Verse lange arbeiten. Da ist also so viel Material drin. Im Grunde genommen kann man mit diesen 8 Versen lebenlang arbeiten. Ja, und man kann sich problemlos für einen Vers ein Jahr nehmen und dann das nächste Jahr für den nächsten Vers. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich habe jetzt gar nicht alles geschafft, mir anzuhören oder so, ist das nicht schlimm. Erstmal ist das ja nicht verloren, das Material. Und ja, ihr habt mit dem gearbeitet, was ihr hattet. Und das ist auch gut. Das ist gut genug. Genau, vielleicht kann ich kurz rekapitulieren, nochmal ganz kurz, was wir bis jetzt gemacht haben. Der erste Vers war dieses große, weite Panorama vom Bodhisattva-Ideal, was sich auftat vor unseren Augen, ja, zum Wohle aller Wesen zu praktizieren, um das höchste Gute zu erlangen, Erwachen für alle. Aber wir haben auch direkt im ersten Vers schon eine ganz konkrete Übung bekommen, nämlich andere Menschen ins Herz zu schließen, uns zu üben, andere Menschen wirklich ins Herz zu schließen. Und dann ging es weiter. Ja, in jedem Vers kam eine neue Übung dazu. Dann kam die Übung dazu, andere an erste Stelle zu setzen und dem Drang zu widerstehen, sich immer automatisch selbst an erste Stelle zu setzen. Und dann kam die Übung hinzu, wirklich den Geist zu beobachten im Laufe des Tages und zu merken, wenn Störgefühle kommen, das sofort als Signal, als Warnsignal zu nehmen, was passiert da? Da sind Kleshas, da sind unheilsame Muster, die ego-bezogene Muster. Da so wirklich zu lernen, wie so ein Radar in einem eigenen Geist zu haben. Und dann kamen natürlich die schwierigeren Übungen, wo es darum ging, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, wie gehe ich damit um, wenn jemand schwierig ist, wenn jemand unangenehm ist? Wie gehe ich damit um, wenn ich angegriffen werde? In Vers 5. Wie gehe ich damit um, wenn ich mich tief enttäuscht von jemandem fühle, in den ich vielleicht Vertrauen hatte? In Vers 6. Also es waren sehr konkrete Übungen. Und dann in Vers 7 hatten wir die Tonglen-Praxis, das Einatmen und Ausatmen, Empfangen und Aussenden, was wir auch vor einer Woche hier gemeinsam als Meditation gemacht hatten. Und jetzt kommen wir zu Vers 8, der letzte der Verse. Und der ist ein bisschen anders als die bisherigen. Ich lese ihn mal vor. Ich will lernen, all diese Übungen von den 8 weltlichen Winden unbefleckt zu halten. Und mich, indem ich alle Phänomene als Illusionen erkenne, aus den Fesseln des Anhaftens befreien. Also was hier gesagt wird, was uns hier gegeben wird, ist keine ganz konkrete Übung, ist kein Arbeitsauftrag, der so konkret ist wie die bisherigen. Hier kommt Weisheit, das ist Weisheit, das ist der Weisheitsaspekt dieser 8 Verse, der hier zum Tragen kommt im 8. Vers, der Weisheitsaspekt der Lojong-Praxis. Ja, hier klopft sozusagen Shunyata an die Tür. Ja, die Leerheit, die Lehren von der Leerheit von Shunyata kommt hier und sagt, hier bin ich. Aber fangen wir mit dem Anfang dieses Vierzeilers an. Ich will lernen, all diese Übungen von den 8 weltlichen Winden unbefleckt zu halten. Also vielleicht wissen nicht alle, was die 8 weltlichen Winde sind. Viele kennen die, also wir kennen sie alle aus der Praxis, aber vielleicht kennen wir das noch nicht als Lehre, als dharmische Lehre. Die 8 weltlichen Winde sind 4 Paare von Gegensätzen, mit denen wir ständig zu tun haben. Das erste Paar von Gegensätzen sind die Erfahrung von Gewinnen. Wenn wir etwas bekommen, wenn wir etwas kaufen, worüber wir uns freuen, neues Paar Schuhe, neues Auto, wenn wir etwas bekommen, eine neue Beziehung, die in unser Leben tritt, die uns beglückt. Ja, all die Erfahrungen, wo wir etwas erhalten. Etwas, was uns bereichert. Und die gegenteilige Erfahrung, wenn wir was verlieren. Also das ist das erste Paar, Gewinn und Verlust. Wenn wir etwas verlieren, wir haben diesen Ring, der uns wichtig ist, verloren, der ist einfach verloren gegangen oder ein Mensch in unserem Leben, der uns wichtig war, ist verschwunden, vielleicht weil er gestorben ist oder weil die Beziehung sich entfremdet hat, irgendwie eine Erfahrung von Verlust. Also das ist das erste Paar. Das zweite Paar ist Lob und Tadel. Ja, Lob ist schön, wenn uns jemand sagt, was wir gut gemacht haben, freuen wir uns, wir fühlen uns bestärkt, anerkannt. Wenn wir kritisiert werden, dann finden wir das manchmal schwierig. Ja, manchmal ist Kritik hilfreich, aber manchmal fühlen wir uns auch auseinandergenommen, untergraben, wenn wir kritisiert werden, angegriffen. Und das dritte Paar ist Glück und Leid. Oder manchmal wird es auch von anderen übersetzt als Erfolg und Misserfolg. Manchmal geschehen Sachen im Leben, die sind schön, die machen Freude. Da geht es uns gut. Und dann wieder passieren Sachen, die sind nicht schön, die machen uns keine Freude, da geht es uns nicht gut mit. Das wollen wir nicht haben. Unangenehme Dinge, die passieren. Und das letzte Paar ist Ruhm und Schande, so ein bisschen altmodische Begriffe. Aber können Sie vielleicht moderner übersetzen als beliebt sein und unbeliebt sein. Ja, wer will nicht beliebt sein? Also es ist sehr schön, wenn man sich beliebt fühlt, wenn man weiß, Menschen schätzen einen. Und es ist sehr unangenehm, wenn man irgendwo ist, wo man sich unbeliebt fühlt, wo man sich aus irgendwelchen Gründen nicht gemocht wird, keiner Beliebtheit erfreut. Und es ist sehr natürlich, wir sehen uns nach den einen Vieren und wir wollen die anderen vier nicht haben. Ja, wir sehen uns nach Gewinn und Lob und Ruhm und Freude, Glück. Und wir fürchten die Gegenteile davon. Und die heißen weltliche Winde, weil es ihre Natur ist, hin und her zu wehen. Also die wehen mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ja, das ändert sich ständig. Sie sind sehr unbeständig. Im Dhammapada sagt der Buddha an einer Stelle, man tadelt den, der schweigsam sitzt. Man tadelt den, der lange redet. Man tadelt den, der angemessen spricht. Kurz, niemand bleibt verschont vom Tadel. Soll nicht heißen, dass wir nicht manchmal auch hilfreiche Kritik bekommen. Ja? Soll jetzt nicht heißen, dass jede Kritik unhilfreich ist. Aber selbst wenn ihr alles richtig macht, irgendjemand wird es nicht passen. Also das sind einfach diese Winde, die wehen. Die wehen mal nach rechts, mal nach links. Und da können wir ein bisschen Einfluss drauf nehmen, aber nicht besonders viel. Und das wäre an und für sich gar kein Problem. Das Problem kommt dann, also die Winde können wehen, ja, das wäre eigentlich kein Problem. Das Problem ist dann, wenn wir uns daran klammern, übermäßig daran klammern, wenn die uns übermäßig wichtig sind. Also wenn wir es sehr wichtig nehmen, ob wir beliebt sind oder unbeliebt oder ob wir gelobt oder kritisiert werden, dann ist das wichtig. Denn dann werden wir hin und her geweht. Ja, wenn wir uns an diese 8 weltlichen Winde klammern, da anhaften, die haben wollen und die anderen wirklich nicht haben wollen, wenn wir da zu viel Energie reingeben, dann werden wir hin und her geweht wie ein Blättchen im Herbstwind. Ja, das sind die Pole von Hoffnung und Angst. Wir haben Hoffnung, wir hoffen auf bestimmte Dinge und wir haben Furcht, Angst vor anderen Dingen. Und davon lässt sich unser Herz hin und her treiben und rütteln und aufwühlen. Und genau, und in unserer Praxis bemühen wir uns weniger, uns von diesen Winden rumpusten zu lassen. Die werden weiter wehen, aber wir versuchen weniger mit uns mitreißen zu lassen von denen. Und in diesem Vers, dieser Vers weist uns darauf hin, dass diese weltlichen Winde auch in unsere Praxis reinkommen können, auch unsere Praxis beeinflussen oder infiltrieren können, kontaminieren können. Ja, wenn wir zum Beispiel erwarten, wenn ich die Metta Bhavana übe, ja, und ich nehme diesen schwierigen Kollegen immer und immer wieder in die Metta, dann wird er bestimmt irgendwann auch mal netter zu mir werden. Das kann gut passieren. Aber wenn ihr darauf rechnet, dann wird es früher oder später bittere Enttäuschung geben. Ja, es gibt manche Leute, die wird das so nicht funktionieren. Oder wenn wir denken, ah, wir praktizieren Ethik, wir bemühen uns wirklich, wir leben aufrechtes, gutes Leben. Ja, wir haben ein ziemlich reines Gewissen und trotzdem ja, und irgendwie erwarten wir, dass die Welt dann auch gut zu uns ist und freundlich zu uns ist. Und trotzdem widerfahren uns unangenehme Dinge. Also dass wir vielleicht denken, wenn wir nur richtig praktizieren, dann können wir diesen unangenehmen Erfahrungen entweichen, können wir denen irgendwie entfliehen. Aber das ist nicht so. Ein bisschen subtilere Art, wie diese 8 weltliche Winde in unsere Praxis sich reinkriechen, reinschleichen können, ist, wenn wir merken, vielleicht habt ihr mal diese Erfahrung gemacht, ich erinnere mich, als ich das erste Mal die ganz stark gemacht habe, diese Erfahrung. Ich hatte was getan, was wirklich, da hatte ich ein richtiges reines Herz dabei. Das war großzügig, das war Ich habe mich in dem Moment nicht wichtig genommen, ich habe was gegeben, da war Hingabe, da war Freude, das war wunderschön. Und dann kam mein Ego und sagte, das hast du aber jetzt gut gemacht. Und ich konnte richtig merken, wie da was ganz Reines und Schönes passiert war in meiner Praxis. Ich hatte ganz viel Arbeit in was reingesteckt und hatte es dann jemandem gegeben. Und dann kam dieses Ego und sagte, das ist meins. So, das ist meins, das habe ich jetzt gut gemacht. Das kann ich mir jetzt so in mein Schätzchen von Gewinn reinpacken, von das habe ich gut gemacht. Und das fühlte sich richtig an, als hätte jemand so, weiß ich nicht, eine Kaffeetasse über ein weißes Kleid ausgekippt. So, also wirklich so, als wäre was verschmutzt worden durch dieses Ego, was es versucht, sich einzuverleiben. Und das tut unser Ego. Ja, auch wenn ihr was selbstlos tut, mit reinem Herzen, ohne an euch selbst zu denken, die Gefahr ist groß, dass das Ego dann kommt und sagt, das ist meins. Ja? Und das ist auch eine Weise, wie diese acht weltlichen Winde von Gewinn und Verlust sich in unsere Übung einschleichen können. Und der Vers lädt uns ein, dagegen zu halten. Es wird passieren, aber wir versuchen, dagegen zu halten. Der Vers sagt uns, wenn wir nach dem Glück jagen, indem wir diesen vier angenehmen weltlichen Winden nachjagen, das ist ein hoffnungsloses Unternehmen, völlige Zeitverschwendung. Die Winde werden weiter wehen, ob uns das passt oder nicht. Wir dürfen uns nur nicht von denen so mitreißen lassen. Und wenn es heißt, da ist dieses Paar von weltlichen Winden Glück und Leid, natürlich streben wir in unserer Praxis nach Glück. Ja, und natürlich verspricht Dharma-Praxis auch Glück. Ja, ich meine, es gibt immerhin die vier edlen Wahrheiten und die dritte edle Wahrheit ist, es gibt ein Ende des Leids. Ja, also das ist ganz klar, dass das schon auch der Horizont ist, zu dem wir hingehen. Ja, wir suchen eine Praxis, wir suchen eine Lebensweise, wir suchen eine Erfahrung, die wirklich im Einklang ist mit der Wirklichkeit und das ist absolut beglückend. Aber es ist nicht das Glück dieser weltlichen Winde. Also das Glück, wonach Dharma uns ermutigt zu streben, ist nicht das Glück, was aus Gewinn kommt oder aus gelobt werden oder aus beliebt sein. Es ist eine ganz andere Art von Glück. Es ist das Glück, was entsteht, wenn wir anfangen, die Welt wirklich anders zu sehen. Ja, die Welt einschließlich der weltlichen Winde anders zu sehen. Das ist das Glück von Erwachen, Erleuchtung, Weisheit. Denn ja, sowas, wenn wir so Begriffe verwenden wie Nirvana oder Erleuchtung oder Erwachen, ist ja irgendwie so fern, dann ist die Gefahr so groß, dass wir uns irgendwie so eine Art anderen Ort vorstellen, ja, eine ganz andere Dimension des Seins, da ist die Erleuchtung, ja, und uns irgendwie naiv vorstellen, da ist alles gut, da gibt es keine unfreundlichen Menschen mehr. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann sind alle nett, das ist dann wie so eine Art Paradies. Und das ist echt ein falsches Verständnis dessen, was Erwachen bedeutet oder was Weisheit oder Einsicht bedeutet. Nirvana ist eine Art zu sehen oder Erwachen oder Weisheit ist eine Art zu sehen. Es ist nicht das, was man sieht, dass das was anderes ist. Man sieht es nur anders. Man sieht es anders, als wir es jetzt sehen. Das heißt, Erwachen ist jetzt hier, in diesem Raum, jetzt hier, könnten wir erwacht sein. Ja? Wir müssen nicht woanders hingehen, in eine andere Dimension oder Welt. Wir müssen nur dieses Hier und Jetzt anders sehen lernen, anders hinschauen lernen. Und darauf deutet die zweite Hälfte dieses Verses hin, ja, diese letzten zwei Zeilen. Da heißt es, ich werde mich aus den Fesseln des Anhaftens befreien. Ich werde mich entfesseln, den Fesseln dieses klebrigen, lästigen Anhaftens befreien. Und wie mache ich das? Indem ich alle Phänomene als Illusionen erkenne. Was damit nicht gemeint ist, um erstmal ein Missverständnis auszuräumen, was damit nicht gemeint ist, ist, dass die ganze Welt nur eine Illusion ist und irgendwie die ganze Welt nur ein Traum ist und wir alles irreal ist und alles in Wirklichkeit nicht existiert. So kann man sowas verstehen und das ist definitiv nicht gemeint. Das wäre Nihilismus und da hat schon der historische Buddha selbst vor 2500 Jahren, dem wurde schon vorgeworfen, er sei Nihilist. Und er sagt, das bin ich nicht und das lehre ich nicht. Ihr habt mich missverstanden. Das habe ich nie gelehrt, das bin ich nicht. Ja, also es soll nicht sagen, dass die Welt nur eine Illusion ist. Da ist schon was, aber so wie wir es sehen, ist nicht richtig. Ja, also wir haben diese Vorstellung, dass wir als festes, dauerhaftes, abgetrenntes Ich, als etwas Festes in einer Welt anderer fester Gegenstände uns bewegen. Und das ist die Illusion. Sagt nicht, dass da nichts ist. Ja, manchmal, ich glaube, das ist auch ein traditionelles Bild, meine ich. der Mond, der sich in einer Wasserpfütze spiegelt. Ja, wenn wir, vielleicht Monde in Wasserpfützen sehen wir nicht so oft, aber wenn ihr mal im Wald unterwegs seht, seht ihr andere Sachen, die sich in Wasserpfützen spiegeln. Und wenn ihr da hinschaut, ihr seht ja was, da ist ja ein Spiegelbild. Ihr seht ja was, da ist nicht nichts. Aber es ist auch nicht der Baum, der in der Pfütze ist, obwohl ich den da sehe, oder der Mond, was auch immer sich gerade spiegelt. Also offensichtlich das, was ich so mit meinem naiven Blick sehe, den Baum, das ist es nicht, aber es ist auch nicht nichts. Da ist etwas, aber es ist unendlich mysteriöser als das Ding, für das ich es halte. Und in Vers 1 bis 7 wurde das ja so deutlich gar nicht gesagt. Vers 1 bis 7 waren wirklich Übungen. Vers 1 bis 7 sagt, okay, normalerweise nimmst du dich als Wichtigsten, jetzt probier mal einfach, es genau umgekehrt zu machen. Probier mal aus, was passiert, wenn du einfach mal versuchst, dir vorzustellen, die anderen wären wichtiger. Die sind ja nicht wirklich wichtiger, die anderen. Es ist ja nicht, ne, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, dass die andere Person an sich metaphysisch wichtiger als ich bin, ist. Das ist eine Übung. Wir versuchen das so zu sehen, um ein Gegenmittel zu haben zu der Gewohnheit, uns selbst als Wichtigstes zu sehen. Also das waren ganz konkrete Methoden, die schon mal so ein bisschen helfen, erstmal zu sehen, wie sehr das Ego sich immer wieder in den Vordergrund spielen will, weil das ist ja demütigend, ne, wenn man diese Verse praktiziert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist demütigend, weil man merkt, das Ego tanzt einem nackt vor den Augen herum, wenn man das versucht. Ja, wenn jemand einem Unrecht getan hat und man versucht, der anderen Person den Sieg zu schenken, die Niederlage anzunehmen. Ich habe das Gefühl, mein Ego ist wie so eine Darkini, die so, hier bin ich und ich will nicht. Ich weiß nicht, vermute, bei euch war das nicht anders. Aber wir üben es, um dieses Ego erstmal rauszulocken und zu konfrontieren, ja, damit zu arbeiten, indem wir versuchen, das Umgekehrte zu machen von dem, was wir normalerweise machen würden. Mach es einfach mal andersrum. Probier, was passiert. Und hier im Vers 8 kommt jetzt eben die explizite Weisheitslehre dazu, die Leerheit, Shunyata. Betrachte Phänomene als Illusionen. Mach dir bewusst, dass sobald du etwas Festes siehst, es eigentlich in Wirklichkeit nicht so ist. Da ist diese offene Dimension des Seins, diese völlig unbegreifliche, offene Dimension des Seins. Und vielleicht diese Art von Sehen, ja, von Shunyata oder Phänomene als Illusion zu erkennen. Vielleicht eine hilfreichere Weise, für mich ist es hilfreicher und ich kann mir vorstellen, für viele andere auch, ist, wenn wir die Welt mehr sehen in Begriffen von bedingten Entstehen. Also uns bewusst machen, alles, jedes Phänomen, ein Gefühl, was wir haben, ein internes Drama, was wir gerade erleben, die Person, die uns gegenübersteht, unser Haus, jedes Phänomen ist bedingt, ist im Fluss, wird sich verändern, ist nicht fest. Die uns in dieser Art zu sehen, zu trainieren, das ist, was in diesem Vers gemeint ist. Und ganz konkret übt man das in der buddhistischen Tradition in Vipassana-Meditation, also in Meditationsformen, die ganz klar auf Einsicht gerichtet sind. Aber man kann auch schon mal vorher, man merkt, ja, also in diesen Vipassana Praktiken sieht man, wie der Geist konstruiert ist. Man schaut tief in Meditation und sieht, wie der Geist, wie Gedanken, wie Gefühle konstruiert sind. Aber selbst wenn man diese Praktiken noch nicht macht, kann man das manchmal so auf einer etwas gröberen Ebene erleben. Zum Beispiel, das habt ihr alle bestimmt schon erlebt, wenn man merkt, man hat so eine interne Geschichte laufen. Ja, wir nennen das auch manchmal Papancha, wenn ihr den Begriff kennt. Wir haben eine interne Geschichte laufen. Das kann eine Geschichte über uns selbst sein. Ich bin sowieso oder ich bin das und das. Oder es kann eine Geschichte über andere sein oder über eine Situation. Und ich merke irgendwann, diese Geschichte ist nur eine Geschichte. Ja, vielleicht nehmen wir ein Beispiel, jemand, den wir gern mögen, hat auf unsere E-Mail nicht geantwortet. Dann habe ich noch eine E-Mail geschickt und auf den AB gesprochen, hat sich immer noch nicht gemeldet. Und dann kommt eine Riesengeschichte, warum die sich nicht gemeldet haben. Ja, die mögen mich ja wahrscheinlich doch nicht. Und weil wir uns ärgern, dass sie uns nicht mögen, denken wir, die sind aber sowieso ziemlich überheblich und arrogant. Und ich mag die eigentlich auch nicht. Und dann kommt eine ganze Geschichte, bis wir raus, wenn die Person war in Urlaub. Die hat die Nachrichten nicht bekommen. Und plötzlich fällt dieses Kartenhaus dieser Geschichte zusammen. Und wir merken, ja, es war nur eine Geschichte. Und in dem Moment merken wir, wie eine Situation, die uns ganz real vorkam, wir werden hier gedemütigt oder nicht gemocht oder ausgegrenzt, ist eigentlich nur konstruiert, ist erschaffen, ist fabriziert von unseren Gedanken, von unseren Interpretationen fabriziert. Und wir merken, wie so eine, was Fabriziertes auseinanderfällt, ja, weil ein Fakt hinzukommt, den wir nicht wussten. Und das ist im Grunde genommen, was immer auf feineren und feineren Ebenen passiert. Ja, wir können anfangen mit unseren Dramen, das ist immer ein guter Anfang, weil die, da ist immer ganz viel Geschichten erzählen. Wenn wir unsere internen Dramen, emotionalen Dramen so bearbeiten, schauen, was ist da, was habe ich da an Denken, an Geschichten erzählen hinzugefügt. Aber wir können dann feiner und feiner werden und das ist dann auch im Grunde genommen nichts anderes, als was Vipassana Einsichtsmeditation tut, das auf noch feinerer Ebene zu sehen, wie Dinge konstruiert sind. Ja, viel mehr wollte ich gar nicht sagen. Also ihr seht, dieses Geisttraining in 8 Versen ist ganz schön umfassend. Es sind nur 8 Verse, keine DIN A4-Seite, ein kleiner Text, kann man auswendig lernen und bei sich tragen und immer im Herzen parat haben. Aber es ist so viel drin, ne? Da ist erstmal dieses große Bodhisattva-Ideal drin, dann sind da konkrete Übungen drin, mit denen man im Alltag arbeiten kann, gerade in den Situationen, wo es knirscht. Ja, genau da kann man mit diesen Slogans, mit diesen Versen arbeiten. Und nicht schlimm, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich schaffe das nicht, das ist ja klar, ne? Das Ego wehrt sich, aber man kann damit arbeiten, man kann damit arbeiten. Und es ist eine Meditationspraxis drin in Vers 7, die helfen kann, diesen Bodhi-Geist, dieses Bodhicitta zu erwecken. Und es ist diese Weisheit von Shunyata oder Pratityasamutpada darin. Also eine sehr runde, vollständige Lehre, auch eine sehr herausfordernde Lehre. Und ich bin gespannt, nachher ein bisschen zu hören von euch, wie ihr damit in der Woche so umgehen konntet, was das bei euch bewirkt ist. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen, was ihr auch über diese Woche hinaus weiter verwenden könnt.